Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Unser Thema ist heute der Veganismus, also der vollständige Verzicht auf tierische Produkte in der persönlichen Lebensführung. Veganer streichen nicht nur Fleisch vom Speisenplan, sondern auch Milch und Honig, und sie finden natürlich auch Alternativen zu Pelzmänteln, Ledertaschen und Lederschuhen. Mit unseren Studiogästen diskutieren wir, ob dieser Lebensstil mehr ist als ein Trend, ob er nur dazu dient, sich selbst zu definieren, vielleicht auch mit dem Gestus ein besserer Mensch zu sein, oder ob er ein Gebot der Stunde ist, nicht nur um etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sondern auch um Tieren Leid zu ersparen, die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen, Ressourcen zu schonen und den Klimawandel zu bremsen. Mein Name ist Günther Löffelmann und neben mir sitzt mein Kollege Wolfgang Göde, der Ihnen auch gleich unsere beiden Studiogäste vorstellen wird. Wolfgang, bitte.
Jawohl. Herzlich willkommen zu meiner Linken bei Radio Lora. René Scherling, studierter Humangeograf und Fachreferent für Ernährung bei PETA Deutschland. Das ist eine Partnerorganisation von PETA USA. Mit über 6,5 Millionen Unterstützern, die weltweit größte Tierrechtsorganisation. Ziel ist, durch Aufdecken von Tierquälerei und Aufklärung der Öffentlichkeit jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen. Tiere, so PETA, so steht es auf der Webseite, haben einen naturgegebenen Anspruch auf Respekt und Achtung. Bei PETA beschäftigt sich René Scherling mit den Auswirkungen der Ernährung des Menschen auf Umwelt und Klima. Er setzt sich dafür ein, dass vegane Gerichte bei der Vergabe von Umweltsiegeln in der Gastronomie berücksichtigt werden. Eine Frage an Sie, Herr Scherling. Veganismus ist
eine Methode, um auf Tierrechte aufmerksam zu machen, Tieren zu einem besseren Leben zu verhelfen, was Sie auch gerade schon erwähnt haben. Und natürlich auch im Zusammenspiel mit Welthunger, Umweltschutz, da spielt das alles mit rein. Das sind alles komplexe Systeme, in denen die Ernährung eine Rolle spielt. Aber Veganismus ist jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal, um diese Probleme zu beseitigen. Es kann dabei aber sehr gut helfen.
Okay, vielen Dank. Wir machen weiter. Mir gegenüber herzlich willkommen auch Franz Theo Gottwald, Vorstand der Schweißfurt Stiftung. Die Schweißfurt Stiftung setzt sich für eine hochwertige Agrarkultur ein. Herr Gottwald ist Honorarprofessor für Umwelt-, Agrar- und Ernährungsethik an der Humboldt-Universität Berlin und selbstständiger Politik- und Unternehmensberater. Studiert hat Herr Gottwald katholische Theologie, Philosophie, Sozialwissenschaften und Indologie. Herr Gottwald, Fleischverzehr ist
ein Teil unserer gewachsenen Ernährungskultur, eine Möglichkeit, Tiere zu schützen durch besondere Formen der Nutzung.
Okay, vielen Dank. Jetzt weiter mit Günther Löffelmann.
Ja, steig mal ein in die Diskussion. Herr Scherling, vegan sein liegt im Trend. Das wissen wir. Ne? Wir brauchen ja nur den Büchermarkt anzuschauen. Die Supermarktregale sind mittlerweile voll. Und selbst konservative Metzger haben mittlerweile in ihren Auslagen den Tofu-Burger liegen. Wer sind denn die Menschen, die diese Produkte kaufen?
Wenn man den Durchschnitt angucken würde, würde man sagen, das sind gut gebildete Frauen, die weibliche Bevölkerung. Also da hätte man dann wahrscheinlich so eine 25-jährige Studentin vor sich im Durchschnitt. Aber der Veganismus zieht sich mittlerweile durch alle Altersklassen. Ein Viertel der Veganer sind Männer. Dann bin ich jetzt eher die Ausnahme. Aber es zieht sich durch alle Generationen, alle Altersklassen und auch alle Bildungsschichten. Nur der Durchschnitt ist halt, wie gesagt, diese weibliche Studentin.
Warum entscheiden sich denn die Menschen dafür, vegan zu leben?
Das hat sehr viele Beweggründe. Also Pamela Kersch-Gerisch von der Universität Hamburg hat 2015 eine Umfrage gemacht. Da waren Berichte über die Massentierhaltung waren an erster Stelle. Und an zweiter Stelle war schon der Umweltschutz. Und die ethischen Bedenken, das sind halt die Massentierhaltung. Die ethischen Bedenken waren ganz oben, dann der Umweltschutz, persönliche Bekanntschaften, Freunde und dann die Lebensmittelskandale.
Das heißt, die eigene Gesundheit steht gar nicht so sehr im Vordergrund?
Die steht schon mit im Vordergrund, ist aber keiner der Hauptbeweggründe. Ich würde eher sagen, dass es eher über den ethischen Aspekt kommt und den Umweltaspekt und die gesundheitlichen Aspekte da mitspielen.
Herr Gottwald, die Schweißfurt-Stiftung hat sich unter anderem der Erforschung und Entwicklung von gesunder, naturgemäßer Ernährung verpflichtet.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Veganismus?
Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, deutlich weniger Produkte tierischen Ursprungs im Tagesbedarf des deutschen Konsumenten, der deutschen Konsumentin zu haben. Wir sind alle überernährt mit Produkten tierischen Ursprungs. Die Vorschläge der Deutschen Gesellschaft für Ernährung laufen darauf hinaus, dass jeder am Tagesbedarf etwa 18-20%, und das ist erheblich weniger, Produkte tierischen Ursprungs bräuchte. Das wäre gesundheitlich zuträglich und sicherlich dann auch für die Tierhaltung eine Erleichterung in Deutschland. Also weg von Masse hin zu Klasse kann man kommen mit so einer Ernährungswende, die im Übrigen einer Diät entspricht, die der bundesdeutsche West so um 1960 hatte. Und die Älteren unter uns Zeitgenossen wissen, das war auch ein durchaus angenehmes Essen und Trinken mit eben deutlich weniger Produkten tierischen Ursprungs.
Das heißt, der Fleischkonsum, so wie wir ihn heute erleben, das ist ein Wohlstandsphänomen.
Der Fleischkonsum, so wie wir ihn heute erleben, ist teils ein Wohlstandsphänomen, teils auch ein Performance-Phänomen. Viele Menschen glauben, dass eben in Fleisch und Wurst
ein Stück Lebenskraft steckt. Ja,
gilt immer noch irgendwie. Und dazu auch eine Reihe von Diätetiken, also Ernährungsvorschlägen, die in diese Richtung einzahlen und sagen, mehr Protein, weniger Kohlenhydrate in unterschiedlichen Benennungen, mal heißt es Atkins, mal heißt es irgendwie anders, wird sehr stark auf Proteinversorgung aus tierischen Produkten abgehoben. Und das zahlt alles darauf ein, dass eben hier relativ viel Fleisch- und Wurstwarenverzehr, Käse- und Milchprodukte im Umlauf sind.
Sie sind selbst kein Veganer.
Ich bin kein Veganer. Ich habe mehr als 7 Jahre vegetarisch, also lacto-ovo-vegetabil gelebt und bin dann durch die verstärkte Arbeit im Rahmen der Schweinfurt-Stiftung mit Bauern und Bäuerinnen, mit Landwirten, Landwirtinnen und deren Lebensrealität auf dem Hof davon so Schritt für Schritt weggekommen. Es wirkte immer etwas sonderbar, dort als Vegetarier sich dann um eine zukunftsfähige ökologische Tierhaltung zu kümmern, ohne dann die Produkte zu verzehren.
Können Sie sich dann vorstellen, dass die Schweinfurt-Stiftung mal den Veganismus propagiert, oder sehen Sie das als ausgeschlossen an?
Also wir sind in der Stiftung daran interessiert, politisch und wissenschaftlich dafür zu sorgen, dass es systemare Alternativen in der Ernährung gibt. Und in der Ernährung heißt systemare Alternativen von Anbau bis auf den Teller. Ich halte den veganen Ernährungsstil für eine werdende systemare Alternative oder eine Teilmenge des ökologischen Landbaus vom Anbau her gesehen. Und insofern sind wir seitens der Schweinfurt-Stiftung erfreut über diese neue städtisch getriebene Bewegung, weil sie eben zeigt, ja, es gibt Alternativen zu diesem unbewussten Massenverzehr von Rohwaren, die ja eindeutig klimaschädlich sind.
Herr Scherling, was sind aus Ihrer Sicht die positiven Effekte des Veganismus, und zwar sowohl für das einzelne Individuum als auch für die Gesellschaft?
Also der Veganismus bringt hauptsächlich was für die Tiere, die dann dementsprechend nicht ausgebeutet werden, aber auch für die Generationengerechtigkeit, also für nachfolgende Generationen, die sich mit den Umweltschäden, die wir ihnen hinterlassen, drum kümmern müssten. Für die bringt es was, weil es halt wesentlich umweltfreundlicher ist, aber auch für die eigene Gesundheit bringt es was.
Sind Sie damit einverstanden, Herr Gottwald?
Also ich bin jetzt kein Ernährungsmediziner oder Stoffwechselforscher, kann also von daher gar keine Beurteilung des Gesundheitswerts des veganen Ernährungsstils hier aussprechen. Ich bin seit 30 Jahren an dem Thema Tierwohl, auch als Tierethiker am Arbeiten, das heißt an der Verbesserung der Lebensbedingungen der sogenannten Nutztiere. Das ist, wenn man weltweit weiß, dass es 56 Milliarden Nutztiere mit uns Menschen parallel zu dieser Sendung gibt, die in gewisser Weise mit uns auch um Futter konkurrieren, dann eine höchst zeitgemäße Form, sich an Veränderungen, an einer Transformation dieser dieser tiergetriebenen Wirtschaft zu beteiligen. Das tun wir in der Schweißfurt-Stiftung. Also auf der Ebene ist nicht wirklich ein Dissens jetzt zum Veganismus festzustellen. Ich spreche nicht jetzt von Massentierhaltung und ich bin auch kein Tierrechtler. Das heißt, mir geht es ums Tierwohl, mir geht es aber darum, das Tier als Teil einer modernen Landwirtschaft im Kreislauf des landwirtschaftlichen Arbeitens erhalten zu wissen. Und mir geht es auch darum, dass natürlich nicht neue Vorschriften in die Welt rund um Ernährung gesetzt werden oder eine Ernährungsdiktatur entsteht, eine Diktatur des moralisch Überlegenen plötzlich entsteht. Und da sind Grenzen, die wir ausloten müssen. Aber vom Tier her gesehen geht es um eine dramatische Reduktion der genutzten Tierbestände. Und da liegt aber dann auch das Problem. Und an dem Problem arbeiten wir. Wie kann über die nächsten 10 Jahre wirklich in der Praxis, wo allein in Deutschland etwa 200.000 landwirtschaftliche Betriebe vom Tier abhängen, eine Ernährungswende gekoppelt an eine Agrarwende funktionieren? Wie kann das gehen?
Da kommt man zum Schluss noch drauf. Und Wolfgang, du wolltest noch was sagen?
Nur eine kleine Beobachtung. In Vorbereitung dieser Sendung habe ich mir vom Peter die Webseite angeschaut. Und wenn man da die Tierquälerei, gegen die ja Peter ansteht, sich anschaut, diese Bilder von diesen schrecklich gequälten Tieren, das gibt einem beinahe einen Stich ins Herz, was man natürlich aus den Medien kennt, aber in dieser Direktheit so nicht denn wiederum kennt. Und da denke ich, mein Gott, wenn so viele Tiere so leben und wir die anschließend verzehren und oft auch noch mit Lust und Spaß daran, da ist ja irgendetwas schief, nicht? In der Wirtschaft der Tierhaltung. Nur dieser kleine Beitrag dazu, ein kleines Bild dazu zu liefern.
Herr Scherling, was ist denn Ihr Appell an, sagen wir mal jetzt, die Bevölkerung? Möchten Sie gerne, dass möglichst viele, alle Menschen vegan leben? Wie sieht das aus? Wie sieht das Peter?
Also die Zukunftsvision ist natürlich, dass wir uns jetzt eurozentrisch gesehen auf eine rein pflanzliche Ernährung zubewegen. Das ist ein langer Weg, das ist ein sehr langer Weg. Das ist ja, wir können nicht nur auf Europa gucken, wir müssen eigentlich auch weltweit gucken und da dann auch beim Welthunger einsetzen. Da gibt es Proteinversorgung, die in einigen Ländern dann noch über Tierprodukte gewährleistet werden muss. Mhm. Aber gerade wenn man guckt, wie viele Futtermittel in anderen Ländern angebaut werden, hier importiert werden, Deutschland ist immer noch einer der größten Soja-Importeure, dann muss man sagen, dass der Weg hin zu einer rein pflanzlichen Ernährung doch der richtige ist.
Kann ich Sie auf eine Prozentzahl festnageln? Prozentzahl der Bevölkerung, die für Sie vegan leben sollte?
Also die letzten statistischen Erhebungen sagt, jetzt aktuell sind es 1,1%. Auf eine Prozentzahl festnageln. Schön wäre es, wenn es 100% wären. Das ist aber ein sehr, sehr langer Weg, das wissen wir selbst.
Das ist in der Tat ein hohes Ziel. Vielleicht machen wir dann an dieser Stelle eine kleine Musikpause. Wir hören Tim Neuhaus mit einem Song aus seinem aktuellen Album Pose. Und hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers und unserem Thema des Tages Veganismus. Herr Scherling, die Liste der propagierten positiven Effekte des Veganismus ist lang. Wir haben auf der anderen Seite auch von Ihnen gehört, dass die Motive, sich für ein veganes Leben zu entscheiden, auch eine große ethische Komponente haben. Sind Veganer die besseren Menschen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, man sollte es nicht definieren über besserer Mensch oder besseres Nichtmensch. Dann kommen wir wieder in so eine Diskussion, gut Mensch oder auch schlecht, wenn es schlecht dargestellt werden soll. Ich denke, das ist immer eine persönliche Entscheidung, ob man sich vegan ernähren möchte. Man hat seine Gründe, wie vorhin erläutert, aber man sollte sich nicht dann über wen anders erheben, der auch anderweitig politisch aktiv ist oder im Umweltschutz aktiv ist und da seinen Fokus drauf gesetzt hat.
Sie möchten dem Einzelnen die Entscheidung freistellen. Sie haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, wünschenswert wären 100%. Mhm. Ein bisschen einen Widerspruch sehe ich schon drin.
Das ist, wir leisten Aufklärungsarbeit, wie die Zustände gerade in der Tierhaltung sind, was dafür Zustände gibt und geben natürlich auch Anleitungen, wie man sich vegan ernähren kann. Wir bieten Rezepte, wir bieten auch ein Programm, bei dem man sich 30 Tage anmelden kann, um mal 30 Tage vegan zu leben mit E-Mail-Korrespondenz. Also dann bekommt man jeden Tag eine E-Mail, das ist völlig kostenfrei. Und wir versuchen es über diese Aufklärung, die Menschen dafür zu begeistern und halt die Vorteile darzulegen.
Mhm. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Art Imperativ, ein Gebot an uns alle, auf tierische Produkte zu verzichten?
Im Endeffekt ja. Aber wir versuchen es natürlich auch immer über positive Beispiele darzulegen. So, hey, das könnt ihr erreichen, wenn ihr es denn macht. Weil wir wollen Tieren Rechte zugestehen, die dann auch nicht getötet werden von uns. Und Tierwohl möchte halt einfach nur eine Verbesserung der Bedingungen. Also der Tierschutz möchte die Verbesserung der Bedingungen. Und wir möchten den Tieren Rechte zugestehen, die dann auch nicht für unseren Konsum getötet werden müssen.
Herr Gottwald, der Ball liegt bei Ihnen. Kann man Ja zum Fleisch sagen und Nein zum Tierleid?
Die Verbesserungen in der Tierhaltungspraxis, die wir in den letzten 15 Jahren feststellen, sind erheblich. Es ist sehr viel an dem Thema gearbeitet worden, vor Ort, an und mit den Tieren. Ich würde mich heute hinstellen und sagen, ich nehme die Bemühungen der deutschen Bauern und Bäuerinnen ernst und wahr, die seit der großen BSI-Krise, also 2001, eingesetzt haben, spätestens da. Wenn wir die Entwicklung von Systemen wie dem Qualitätssicherungssystem am Fleisch, QS, oder Qualitätssicherung an der Milch denken, wenn wir daran denken, wie auch große Genossenschaften wie das Deutsche Milchkontor, DMK, dafür arbeiten, Nachhaltigkeit in der Erzeugung von Milch bis in den Stall hinein durchzuorganisieren, wenn wir schauen, wie die Anreize sind, die staatlicherseits gegeben werden, um im Stallbau Verbesserungen, die dem Tierwohl dienen, voranzubringen, dann sind das alle Bemühungen, wo zumindest mit der Stimme der Bauern und Bäuerinnen gesagt werden kann, wir haben verstanden, was die Gesellschaft will. Die Gesellschaft will Tierwohl, wir arbeiten dafür, wir wissen, dass wir mit den Tieren nur arbeiten können, wenn es am mittleren Ende und nicht erst in 20 Jahren den Tieren besser geht. Jeder neue Stall wird unter Tierwohlgesichtspunkten gebaut.
Aber gilt es denn auch für die Massentierhaltung? Wir haben ja immer noch diese Massenbetriebe mit Hunderttausenden von Tieren, Hühner, Schweinen, Rindern. Gilt es dann auch für die?
Also die Quantität an einem Ort hat eher Probleme, was die Futtermittel angeht und was die Entsorgung angeht. Nicht unbedingt das Tierwohl. Also ich wehre mich aus der Anschauung heraus und aus der konkreten Arbeit. Also ich habe eine Reihe von Studenten, die auf Betrieben Erhebungen machen und unter Tierwohlgesichtspunkten schauen, was kann verbessert werden etc. Und zwar auch bei Großbetrieben schauen. Also wir reden dann praktisch über Betriebe im Geflügel, die 5 Ställe A 20.000, das sind die 100.000, von denen Sie eben sprachen, Herr Löffelmann, haben, sich das anschauen, oder in der Schweinemastbetriebe. Und das sind ja schon Großbetriebe, die über 3.000 Schweine mästen. Das ist industrielle Tierhaltung in Teilen. Und auch da würden sich deutsche Landwirte und Landwirtinnen wehren und sagen, das ist keine Industrie, dafür gibt es einen Extrastatus, der ist Gewerbe und der findet eigentlich in Deutschland noch nicht oder so nicht wirklich statt oder nur an einigen Punkten. Ja, es wird dann gearbeitet, Schweinemastanlagen für 30.000 Mastplätze zu bauen, aber die sind rechtlich hoch umkämpft. Da gibt es zivilgesellschaftliche Bewegungen gegen, nicht nur von PETA, sondern auch von allen möglichen anderen Organisationen aus Naturschutzsicht, aus Tierschutz- und Verbraucherschutzsicht, Umweltschutzsicht. Also da kommen ganz viele Schutzanliegen zusammen, das nicht zu haben. Aber nochmal, meine Hauptaussage ist, die Menge der Tiere, wenn sie gut gemanagt wird, wenn da ein Könner, eine Könnerin ist auf Seiten der Landwirte und Landwirtinnen, wenn das oberen Ende der guten fachlichen Praxis gemacht wird, ist sowohl beim Geflügel als auch beim Rind als auch beim Schwein heute in Deutschland so, dass auf Tierwohl geachtet wird und wir nicht sagen können, das ist das Hauptproblem. Schlechte Praxis gibt es auch und darauf weisen ja zu Recht Organisationen wie PETA und andere hin. Also nicht jeder Bauer ist gut, wenn er klein ist, nicht jeder Bauer ist schlecht, wenn er groß ist. Es muss genau geguckt werden und wir haben bundesweit leider über die letzten Jahrzehnte ein Vollzugsdefizit seitens der Tierärzte. Also es wird zu wenig in den Ställen geguckt, wie geht es den Tieren wirklich. Aber Kein Landwirt ist daran interessiert, Ausfall mit sterbenden Tieren zu haben. Kein Landwirt ist daran interessiert, Antibiotika zu geben oder irgendetwas zu machen, was man mit der Massentierhaltung, dem Elend in Ställen dann in Verbindung bringen würde.
Trotzdem passiert es ja. Also
zweifelsohne, es kann immer wieder neue Skandale geben. Davon ist keiner ausgeschlossen, weil wir mit Leben zu tun haben. Weil nicht jedes Tier gleich ist. Das ist ja auch das Einfallstor für die Tierethik. Das Einzeltier in seinem Wohl zu sehen, ist natürlich äußerst kompliziert bei Großbeständen.
Eine Frage an Sie beide. Verfolgen Sie nicht möglicherweise eine Luxusargumentation angesichts der Tatsache, Weltbevölkerung absehbar 10 Milliarden, Klimawandel macht viele landwirtschaftliche Produktionsstätten unmöglich und letztlich das weiterhin obwaltende Wachstumsdogma in unserer Wirtschaft. Heißt das nicht automatisch Massentierhaltung? Jawohl, überall auf der Welt, auch in Deutschland. Und Veganismus auch angesichts der Armut, dass der anpflanzbaren Sorten von Pflanzen, nicht? Wir beschränken uns auf vier hauptsächliche, Gerste, Soja und noch zwei andere. Ist das also, können wir wirklich ohne Tiere und ohne Massentierhaltung haushalten und überleben auf diesem Planeten?
Die Landwirtschaft muss sich an den Klimawandel anpassen, ist aber auch gleichzeitig Leidtragende vom Klimawandel. Das ist ein Punkt. Es wird versucht, über Effizienzsteigerung, gerade in der Mast wird versucht, durch Rassenzüchtung, Qualzuchtrassen, die dann meinetwegen Schweine, die sehr, sehr schnell Fleisch ansetzen, wird da versucht entgegenzuwirken, aber auch im ganzen Landbau wird versucht entgegenzuwirken. Effizienz kann aber nie funktionieren ohne Suffizienz. Also wir müssen auch am Konsum arbeiten und uns auch in der Landwirtschaft oder Biolandwirtschaft auf ältere Sorten beschränken. Und da insgesamt gucken, dass der Ertrag an pflanzlichen Produkten gesteigert werden kann, damit die Weltbevölkerung ernährt werden kann und diese Anbauflächen auch nicht unbedingt für Futtermittel genutzt werden.
Mhm. Ja. Also ich unterscheide da gerne zwischen Stadt und Land. Wir haben 1,5 Milliarden Menschen mit uns auf dem Planeten, die von Tierhaltung unmittelbar leben. Nomadisierende Kulturen im tibetischen Hochland, um ein Beispiel zu bringen, aber auch noch in Südamerika.
Wo die Böden ja auch gar nichts hergeben.
Die Böden karg sind, die halten also Rinder, Schafe, Ziegen, die halten also Tiere, die nicht in Nahrungskonkurrenz zu Menschen stehen. Die würde ich erstmal alle ausnehmen und auch berücksichtigen, dass die ein vitales, ein Überlebensinteresse daran haben, mit dem Tier weiterzuarbeiten. Die halten aber auch ihre Tierbestände so, dass es ökologisch verträglich ist, weil sonst die Futtergrundlage weg wäre. Das ist schon mal aus. Also wir haben das sozusagen das Luxusproblem, Herr Goethe, was Sie ansprechen, hauptsächlich in den Städten und da von beiden Seiten. Einmal, ich denke, die Beobachtung ist unstrittig, wollen eben gerade jüngere Frauen zwischen 20 und 30 sich auch sozial abheben durch einen veganen Lebensstil, ob der nun gesundheitlich zuträglich ist oder aus welchen Motiven auch immer. Ich beobachte diese soziale Distinktionsabsicht und dann ist es Luxus. Und wir haben ja auch noch gar nicht geschaut, wie werden jetzt also vegane Lebensmittel verarbeitet. Sind das hochindustriell verarbeitete und so weiter und so weiter. Dann wird es auch auf Luxus einzahlen, wenn ich gleichzeitig nachgewiesen kann, dass die in der Verarbeitungstiefe dann doch nachhaltig oder gar nachhaltiger sind als ein Produkt tierischen Ursprungs. Es ist auch eine Debatte natürlich, wenn Sie an Zeitschriften wie Beef oder anderes denken, die sich an den fleischfressenden Griller unter uns Männern richten und auf etwas einzahlen, was in der Tat unter keinerlei Hinsicht ethisch zu rechtfertigen ist.
Mit absolut unappetitlichen Coverbildern.
So ist das. Das ist unstrittig. Auch das ist Luxus, der eigentlich in Zeiten des Klimawandels so schwer zu rechtfertigen ist, eigentlich gar nicht zu rechtfertigen ist. Das hat nichts mit einem Ernährungsstil zu tun.
Also ich würde da gerne nochmal an zwei Stellen einhaken. Sie haben einerseits begründet, dass wir hier in einem urbanen schon ein Luxusproblem haben und sind dann auf die tibetanischen Einwohner eingegangen. Das heißt für Sie im Endeffekt ja, dass wir hier alle vegan leben könnten. weil wir nicht auf die Viehhaltung angewiesen sind. So lese ich das jetzt einmal heraus.
Also wir könnten wahrscheinlich die Produktionsrealitäten in Westeuropa Schritt für Schritt in den nächsten 50 Jahren pro Dominanz veganer Ernährungssicherung umbauen, mit hohem politischen Willen, weil es eben ein komplexer Transformationsprozess ist, inklusive den ganzen Unbekannten, auf die wir ja nachher noch kommen, was Böden angeht und so weiter, und den Stoffwechsel, den die Pflanzen ja auch brauchen, den Humusaufbau etc. Aber das könnte in der Theorie funktionieren und wäre möglicherweise auch ökologisch, also global ökologisch von den Klimafolgen her der derzeitigen Fleischproduktion her erstrebenswert, da eine Wende zu organisieren. Es kriegt allerdings dann den Charakter einer autoritären Gestaltung der Ernährungswirklichkeit für urbane Räume und geht damit wahrscheinlich an allem, was so politisch machbar ist, vorbei.
Da können wir, glaube ich, nachher nochmal einhaken. Und der zweite Punkt war, Sie haben gesagt, dass vegane Produkte hochverarbeitet ist. Wenn man sich jetzt aber auf seine Ernährung rein bezieht auf Obst und Gemüse, ich sehe bei Obst und Gemüse nicht den hohen Verarbeitungsgrad. Klar, wir haben Convenience-Produkte im Sortiment mit diesen Fleischersatzprodukten. Die sehe ich allerdings eher als Door-Opener, um die Leute mehr auf diesen Ernährungsstil und auf die ganzen Probleme aufmerksam zu machen. Ich sehe es aber nicht in letzter Konsequenz als eine Notwendigkeit an, diese Produkte auch zu konsumieren.
Sind aber die Leute, die diese Produkte konsumieren, nicht auch in gewisser Weise inkonsequent?
Ich sehe es nicht als inkonsequent an, weil wir haben über unsere Ernährungskultur, wir haben das ja alles erst erlernt, wie wir Sachen haben wollen, Ernährung. Und man hat gerne auf dem Teller was man schon kennt. Das ist dann eine Wurst, das wird Herrn Schmidt jetzt nicht gefallen. Der wollte ja die vegane Wurst verbieten. Eine Wurst hat eine Wurstform, das ist einfach produktionsbedingt, dass die eine Wurstform hat. Dass da jetzt sowas wie ein Schnitzel nachgeformt wird. Ja, was ist ein Schnitzel? Ein Schnitzel ist was Abgeschnittenes von einem Produkt. Es gibt genauso gut einen Kohlrabi-Schnitzel oder einen Sellerieschnitzel. Ja. Also da ist die Namensgebung auch nicht ganz klar. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Hähnchenkeule haben mit einem Plastikgebein drin. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ich sehe nur eine gewisse Inkonsequenz darin, auf der einen Seite Nachhaltigkeit zu propagieren und dann auf der anderen Seite Produkte auf den Markt anzubieten, die, wo ein großer Grad an Industrialisierung dahinter steht.
Die Produkte sind immer noch nachhaltiger als tierische Produkte, die verarbeitet sind. Definitiv. Die sind auch verpackt, die sind auch in Plastik eingeschweißt, die sind auch verarbeitet. Die Grundlage, die pflanzliche Grundlage, bietet aber einen sehr viel kleineren virtuellen Wasserhaushalt, wesentlich weniger CO2-Äquivalente, die ausgestoßen wird, und weniger Ressourcen, die reingesteckt werden. Also es ist immer noch nachhaltiger als das tierische Produkt im Eigentlichen.
Vielleicht, um das auf die konkrete Ebene zu ziehen, nehmen wir das Beispiel Milch. Milch wird als konsumierbares Produkt angeliefert in der Molkerei, wird verarbeitet zu Joghurt, wird in Tüten abgefüllt. Da fällt eigentlich kein Abfall an. Im Gegensatz dazu beim Soja, wenn Sie Tofu produzieren, da wird ja auch viel weggeworfen oder dann für andere Zwecke verwendet.
Um mal beim Soja-Beispiel zu bleiben. Wie viel
Experten?
Ja, wie viel, ich stelle jetzt einfach mal die Gegenfrage. Wie viel Soja gibt man vorher in die Futtertröge der Kuh, die dann im Endeffekt als Milch wieder rauskommt? Wie viel Soja, wie viel pflanzliches Protein muss man vorher reinstecken, um dann das tierische Protein wieder rauszuziehen? Und es muss auch nicht immer unbedingt Sojamilch sein. Hafer wird auch in Europa angebaut. Die können auch Hafermilch nehmen.
Also vielleicht nochmal auf den von Ihnen ja, Herr Scherling, eingebrachten Wandel in Europa. Ja, wir sehen ja neben Tierwohl, vegan, vegetarisch, fair, noch eine neue Inwertsetzung, die den eigentlichen Wandel in Europa vorantreibt. Das ist regionales Wirtschaften auf und mit dem Lande und eine regionale oder aus der suburbanen Zone kommende Versorgung der Regionen, der Städte und der Metropolregionen. Wenn wir das als politische Klammer nehmen oder als Zielvorstellung für eine Ernährungs- und Agrarwende, dann gehört meines Erachtens in Europa das Arbeiten mit den Nutztieren nach wie vor dazu. Wir kriegen meiner Kenntnis nach aus Europa nicht eine reichhaltige ernährungssichernde Versorgung der Ballungsgebiete hin ohne das Tier. Das geben die Böden nicht her, etc. Sie sprachen eben von Obst und Gemüse dann als Hauptbestandteilen. Beim Gemüse kann man es unstrittig organisieren. Beim Obst wird es schon etwas schwieriger mit dem Organisieren, zumindest hier in Westeuropa oder auch nach Mitteleuropa, denken wir an Polen etc. oder die baltischen Länder dazu, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Es sei denn, wir fangen an, den Obstbau auch im Gewächshaus zu betreiben. Das ist dann wieder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, Herr Löffelmann, ein Riesenproblem. Also bleiben wir beim regionalen Rahmen. Dann gehören wahrscheinlich auch unter Gesichtspunkten der dauerhaften Fruchtbarkeit von Böden Tiere dazu. Unstrittig ist, deutlich weniger. Die deutlich besser leben können, die länger leben können, die unter anderen Zuchtzielen wachsen und. Also da, denke ich, haben wir überhaupt gar keinen Dissens, sondern nur in der Grundfrage heißt es automatisch, dass Tierleid entsteht, wenn irgendwo ein Tier aufgestallt wird. Ja? Oder was muss dem Tier als lebendigem Subjekt an Rechten zugestanden werden, damit es sozusagen auf Augenhöhe mit uns Menschen auf diesem Planeten koexistiert und dennoch möglicherweise einen Teil der Ernährung mit bedient.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt in die Diskussion werfen, und zwar auch wenn wir davon sprechen, dass es in Deutschland beispielsweise theoretisch möglich wäre, die Landwirtschaft in großem Stile umzustellen auf eine vegane Produktion. Was ist denn eigentlich mit den Menschen, die jetzt keine so hohe Gesundheits- und Ernährungskompetenz haben wie die junge, urbane, gut gebildete, vegan lebende Frau? Laufen wir da nicht Gefahr, bei solchen Menschen auch Ernährungsdefizite zu produzieren?
Das ist wieder was, wo wir ja auch versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten, was alles möglich ist und worauf man achten sollte.
Aber erreichen Sie auch die Menschen?
Das versuchen wir ja. Deswegen bin ich auch unter anderem hier in der Sendung, um weitere Hörer und Hörerinnen zu erreichen, die sich dann auch vielleicht für das Thema interessieren und sich auch selbstständig aufklären können. Ich meine, wir haben Informationen überall. Es sind teilweise zu viele Informationen. Die Menschen fühlen sich dadurch auch meinetwegen teilweise überfordert. Und dann gibt es sowas wie eine Action-Value-Gap.
Oder auch bevormundet, ne? Siehe Veggie Day.
Ja, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen später. Es gab ja einen Shitstorm, die Grünen, also das hat ihnen ja auch einiges an Stimmen gekostet. Mittlerweile ist aber sowas wie ein Veggie Day akzeptiert. Ich kümmere mich sehr, sehr viel um Gemeinschaftsverpflegung, auch in Mensen. Und da gibt es mittlerweile in einigen Mensen vegane Linien. Und was anderes ist dieser Veggie Day ja im Endeffekt auch nicht gewesen, einfach das Angebot zu erweitern.
Mhm. Wolfgang. Ja, eine ganz praktische Frage, Herr Scherling. Ich bin Flexitarier und esse eigentlich zum großen Teil einmal die Woche vielleicht Leber. Warum? Weil sie mir gut schmeckt und weil sie anscheinend nach allen Ratschlägen, die ich so höre, sehr gut ist gesundheitlich. Gäbe es von den Veganern etwas Äquivalentes, was ich essen könnte?
Okay, ich bin jetzt nicht ganz darüber aufgeklärt, welche Nährstoffe sie genau über Leber aufnehmen, aber vegan ernährende Menschen sind dazu angehalten, dazu raten wir auch, zumindest B12 als Präparat zu nehmen und auch jährlich Bluttests zu machen. Mhm. Würde ich übrigens auch Mischköstlern empfehlen, dass sie ab einem gewissen Alter Bluttests machen, weil es da auch zu Nährstoffunterversorgung kommen kann. Und ich glaube, dass die Menschen, die sich vegan ernähren, einfach besser darüber aufgeklärt sind, welche Nährstoffe sie überhaupt zu sich nehmen sollten und dementsprechend auch öfter diese Bluttests machen und dadurch halt auch zutage gefördert wird, dass da halt eine Mangelernährung vorliegt. Ja. Mischköster hingegen machen diesen Bluttest weniger und da wird auch nicht zutage gefördert, dass sie meinetwegen eine Mangelernährung Eisen, Vitamin B, Zink oder sonstige Nährstoffe haben.
Das würde also auch die Bedenken aufheben, die zum Teil auch Vegetarier haben oder denen entgegenschlägt, dass sie eine Mangelernährung haben, wenn man das regelmäßig testet.
Also mein letzter Test ist jetzt erst einen Monat her und die Werte sind alle top.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das nach 10 Jahren veganer Ernährung.
Okay, an dieser Stelle machen wir gerne nochmal eine Musikpause. Tim Neuhaus mit Anyone You Need to Call. Willkommen zurück bei Wissenschaft kontrovers. Herr Scherling, vorhin ist das Stichwort gefallen, Veggie Day. Warum ist er gescheitert?
Ich glaube, der ist daran gescheitert, dass dieses Wort vegan oder vegetarisch immer noch im negativen Kontext gesehen wird. Wenn Menschen jetzt sagt, rein pflanzlich, ja, rein pflanzlich kenne ich, vegetarisch, vegan, das ist immer noch so ein bisschen weit weg von den Menschen. Und Der Veggie Day wurde damals in der Wahlkampf auch instrumentalisiert, um gegen die Grünen zu schießen, ganz einfach. Mittlerweile hat sich aber so schleichend im Prozess sowas wie ein Veggie Day schon rausgebildet. Es gibt den Meatless Monday, es gibt Donnerstag ist Veggie Tag. Und wenn man in die Gemeinschaftsverpflegung guckt, in die Kantinen, die machen Werbung mit klimafreundlichen Gerichten, Gerichten, die sind gut für die Gesundheit. Also da wird wirklich aktiv an die Studenten in Unis zum Beispiel herangetreten, hey, isst doch mal das Gesundheitsgericht, das meistens vegetarisch-vegan ist, um danach deine Leistungsfähigkeit hochzuhalten, weil es leichter verdaulich ist. Aber über sowas wird Werbung gemacht und es hat schon Einzug gehalten. Und ich glaube einfach, dass dieser Begriff immer noch im negativen Kontext gesehen wird. Kann es aber so nicht ganz nachvollziehen, weil die Studentenwerke haben auch ein Anliegen, dieses Essen an die Studenten zu bekommen. Man hat auch, wie vorhin schon gesagt, Durchschnittsveganer, weiblich, Mitte 20, guten Bildungshintergrund, also meistens Studenten, die haben da auch eine Zielgruppe.
Ich habe auch das Gefühl, dass Fleischesser in der Diskussion um den Veganismus in erster Linie so eine Art Trotz präsentieren. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich essen soll. Herr Gottwald, können wir denn auch Gründe ins Feld führen, die für den Fleischkonsum sprechen und die über den blanken Trotz hinausgehen?
Also ernährungsphysiologisch mag es Gründe geben, gelegentlich auf Produkte tierischen Ursprungs zu setzen. Und ernährungskulturell von den Gewohnheiten her auch. Nichts ändert sich über die Zeit so langsam, sagen Ernährungsforscher, wie Ernährungsgewohnheiten. Klar, wenn man auf die Ebene des Stoffwechsels geht, ist das ja auch kompliziert. Und aus der eigenen Erfahrung weiß ich nach 7 Jahren vegetarischer Ernährung wieder Fleisch Produkte verdauen zu können, hat mich über ein halbes Jahr Anpassung gekostet. Das geht nämlich nicht von jetzt auf nun. Das muss man einfach alles wissen.
Das heißt, Sie haben sich unwohl gefühlt, oder wie war das?
Ich habe mich unwohl gefühlt, Durchfälle gehabt und so weiter. Also der Stoffwechsel wird ja langsam geeicht, auch eine bestimmte Nährstoffzufuhr, und mit der lebt er dann in der Regel rund und ruhig und zufrieden. Und immer dann, wenn etwas Neues dazu kommt oder etwas geändert wird, gravierend geändert wird, dann muss er sich da erst anpassen. Definitiv ist klar, dass unsere Mitbürger, vor allen Dingen männliche, mittleren und älteren Alters, etwas dagegen haben, bevormundet zu werden. Die politische Instrumentalisierung, wir machen jetzt Ernährungswende von oben, durch die institutionelle und geregelte Einführung irgendeines Veggie Days kann eigentlich nicht funktionieren. Denken Sie daran, wie in der katholischen Kirche über Jahrhunderte der Freitag eben der fleischlose Tag war. Das war institutionalisiert, eben dann auf Fisch oder überhaupt auf Verzicht für Produkte tierischen Ursprungs an einem Tag. Um so eine institutionelle Lösung aufzubauen, braucht es entweder einen religiösen Überbau oder einen politischen Zwang, und beides ist einfach nicht modern und kann auch nicht funktionieren. Bringt dann Menschen auf und sagt, nein, da ist ein Trotz dann oder ein Widerstand auf dieser Ebene, und das ist ernährungssoziologisch, glaube ich, auch berechtigt.
Es ist ja auch ein gern geäußerter Vorwurf gegenüber den Protagonisten des Veganismus, dass sie so eine Art Ersatzreligion betreiben oder dogmatisch auftreten. Aber da wollen wir vielleicht jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen. Stichwort Anpassung. Wie müssen sich denn Landwirte anpassen, Herr Scherling, wenn sie von einem konventionellen Betrieb auf einen veganen Betrieb umstellen wollen? Und gibt es den Proof of Principle und gibt es Vorzeigebetriebe?
Das ist auch wieder ein sehr langsamer Prozess. Der Phil Hogan hat ja Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht, wie sich die europäische Landwirtschaft aufstellen sollte nach dem Brexit. Und da hat man auch gesehen, dass die Menschen doch eine umweltfreundlichere Biolandwirtschaft eigentlich wollen. Es gibt Ansätze auch eines bio-veganen Landbaus, die halt auf Permakulturen setzen. Das ist eher im Kleinen, und das alles zusammen funktioniert, also mit Fruchtfolge, teilweise auch Brachelegen, mit Mulchen, um die Nährstoffe im Boden zu halten. Da gibt es Vorzeigeprojekte auch in Deutschland. Das kommt eigentlich aus England von Ian Tolhurst, der hat da auch ein gutes Buch zugeschrieben. Das ist was in Zukunft sicherlich einiges dazu beitragen kann. Aber es muss halt auch gefördert und gefordert werden.
Ich habe hier mal ein Zitat von einem erklärten Gegner des Veganismus. Der schreibt, vegane Landwirtschaft ist Raubbau, weil sie den Nährstoffkreislauf der Böden unterbricht. Die Modelle, die Veganer gerne präsentieren, taugen bisher nur dazu, eher 7 als 7 Milliarden Menschen satt zu machen. Wer allen Ernstes behauptet, Landwirtschaft könne in unserer heutigen Gesellschaft auf Viehnutzung verzichten, ohne Hunger und Not zu produzieren, ist nicht von dieser Welt. Die Argumente, die er ins Feld führt, das sind die, dass dem Boden ja Nährstoffe entzogen worden sind mit der Ernte, die man ihm zurückgeben muss und dass es eigentlich keine vernünftigen Konzepte gibt, wie das zu bewerkstelligen ist.
Da wird noch dran geforscht, ja. Also es ist durchaus möglich, auch Stickstoffeintrag über Leguminosen oder halt Früchte, die den Stickstoff aus der Luft an den Wurzeln binden, im Acker zu behalten oder auch wieder hinzuzufügen und den Boden nochmal brach liegen zu lassen, um diese Nährstoffe wieder hinzuzufügen aus den Pflanzen. Im Gegensatz dazu haben wir jetzt aber in der Landwirtschaft eine Überdüngung. Das heißt, wir tragen viel zu viel Nährstoff in den Boden rein, was auch wieder umweltschädigend. Also da muss auch was getan werden und ich weiß nicht, wie ihr auf die Zahlen kommt oder wer das überhaupt war. Das Zitat ist mir leider so nicht geläufig.
Das ist einer der Autoren des Buches Don't Go Veggie.
Okay. Also ich kann dem Kollegen Scherling da nur zustimmen. Es muss deutlich mehr in diese Richtung geforscht werden, wenn man eben herausfinden will, und das steht an, wie eine Gründüngungsnutzung, wie das technisch heißt, helfen kann, auf Tiere und deren Ausscheidungen zu verzichten. Oder wie man vermeiden kann, dann doch Stickstoff synthetisch herzustellen, weil dann ist man aus dem Ökolandbau jedenfalls raus und damit auch aus einer zunehmend bevorzugten Form, konservativ den Boden zu bewirtschaften. Andersherum, wenn man sich Beispiele wie den ägyptischen Landwirtschaftsbetrieb Sekem anschaut, die haben Bodenfruchtbarkeit nur über die Stallmistdüngung hingekriegt. Die haben aus der Wüste einen fruchtbaren Boden in der Wechselwirkung von Mensch und Rind.
Aber Stallmist haben wir ja dann immer.
Ja, eben, deshalb sage ich das. Ja. Also wenn man dann auch mal proaktiv guckt, wo kriegen wir denn neue Flächen her, möglicherweise für den Anbau dann von Getreide oder anderen Produkten, da spielt das Tier meines Erachtens eine gewichtige Rolle und wir würden bestenfalls global gesehen über die nächsten 150 Jahre umsteuern können, um darauf zu verzichten und genügend Menschen ernähren zu können. Also für diese ganze Phase, wo jetzt tendenziell 10 Milliarden Menschen satt gemacht werden müssen, bin ich eindeutig der Auffassung, werden wir nicht nur Produkte tierischen Ursprungs brauchen, allerdings weniger, und darüber kann man sich dann streiten, sondern ich bin auch der Auffassung, wir brauchen sie gerade, um den Boden zu erhalten als Nährstoffgrundlage für alles und wegzukommen dann am Ende doch auch von der Erdölchemie und so weiter und hin zu einer biologischen Chemismus, der dann wieder auf das Tier angewiesen ist als Mitproduzent von Lebensmitteln.
Wolfgang? Und es braucht nicht nur die Forschung, es braucht den normalen Menschen, dem Bauern, der sich dem Wagnis ausliefert, das Risiko eingeht, das einfach mal zu machen und das auswertet. Und da sehe ich manchmal viel zu wenig Initiative und das vielleicht dann mehr ihr Klientel, was denn ohne Forschung vielleicht auch in diese Richtung mal denkt und macht und Ergebnisse vorlegt, Herr Scherling, denke ich. Ne?
Ja, also es gibt zum Beispiel bei Lüneburg, Bienenbüttel, gibt es einen bio-veganen Gärtnerbetrieb, das ist der älteste in Deutschland und die schaffen es auch jährlich, mehr Erträge zu liefern. Also da könnte man ansetzen, aber es ist ein ganz kleiner Betrieb, der steht natürlich den anderen tausenden landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland gegenüber.
Ganz konkrete Frage, wie soll eine Landwirtschaft oder ein Gartenbau zurande kommen, wenn wir keine Imker mehr haben?
Ja, im Moment sehr schwierig. Beispiele aus China kennen wir ja, wo einfach keine Flugbestäubung mehr läuft, weil keine Bestäuberinnen mehr unterwegs sind. Dann wird das ein extrem mühevolles Tun in der Landwirtschaft. Und gerade wenn man umstellen will, auch auf Obst oder Mandeln oder andere Eiweißträger dann hin im Bereich der Nüsse, brauchen wir die Bienen. Das ist für mich auch einfach von der Bewirtschaftung her eins der Teilprobleme, wo ich denke, hier geht es ein bisschen über den Bedarf hinaus oder wird es unrealistisch, wenn man auf Bienen in ihrer Tätigkeit als Nutztiere verzichten will. Unstrittig ist aber auch da, dass natürlich eine Bestäubungswirtschaft wie in Kalifornien eben an der Mandel mit Bienen im industriellen Stil sicher für die Bienen nicht unbedingt eine bevorzugte Form ihr Bienenwesen zu leben ist. Und die Frage wird sich wahrscheinlich eher stellen, weil so viele Agrargifte unterwegs sind, dass es in Zukunft eh keine Bienen oder deutlich weniger gibt von Flugbestäubern. Wenn das Insektensterben so weitergeht in Europa, haben wir dann das Problem der künstlichen Bestäubung oder einer komplett anderen Form von Anbau und Versorgung, nämlich unter Dach und nährlösungsgestützt. Also es gibt da ja noch auch technische Varianten, um aus diesen Problemen rauszukommen, mit der Folge, dass wir alle als Verbraucherinnen dann 20% mehr zahlen dürfen in Zukunft für unsere Lebensmittel.
Okay, bevor wir in der Schlussrunde noch eine weitere Alternative diskutieren möchten, hier nochmal Tim Neuhaus mit A Little Love. So, und hier sind wir auf der Schlussrunde mit Wissenschaft kontrovers. Wir haben ja gehört, Herr Gottwald, Sie würden einen relativ langen Zeitraum ansetzen, um die hiesige Landwirtschaft auf einen veganen Landbau umzustellen. Das ist natürlich die Frage, gibt es irgendwelche Lösungen, die schneller greifen, und wir haben da mal gedacht ans künstliche Fleisch. Was ist davon zu halten, Fleisch aus tierischen Stammzellen zu züchten und dadurch für eine Entlastung auf dem Fleischmarkt zu sorgen?
Ich glaube daran, dass das technisch in der Tat in den nächsten 20 Jahren so geht, dass wir zu Preisen als Konsumenten solche Ersatzprodukte bekommen, die bezahlbar sind. Dennoch haben wir da mit einer systematischen Alternative zum jetzigen sich versorgen mit Proteinen zu tun, die auf ihre Nachhaltigkeitsauswirkungen, woher kommt der Input, woher kommt die Energie etc., wie viel Wasser wird gebraucht, die logistischen Fragen, also diese ganze Kettenbetrachtung ist noch nicht zu Ende. Dieser Umstellungsprozess, der die eigentliche Agrarwende oder die Transformation ausmacht, der wird nicht parallel zum technischen Fortschritt gehen. Da wird gesellschaftlich mitgesteuert werden müssen, um in der betrieblichen Wirklichkeit von Landwirten Veränderungen beispielsweise in der Produktionsrichtung zu machen, mehr auf Pflanzenbau hin oder Getreidebau hin oder mehr auf Biogas hin oder was auch immer dann im ländlichen Raum möglich wird in den Betrieben. Was allerdings auch noch nicht gesehen wird und womit ich gerne immer wieder auch provoziere, ist, dass die Nutzung von Schweinen als Ersatzteil, Organersatzteillager für Menschen natürlich auch noch eine Zukunft hat und dann neue Spezialisierungen ermöglicht. Immer mit dem finalen Ende, dass das Schwein dann natürlich doch auch getötet wird allerdings mit dem deutlich besseren Nutzen fürs Tier, weil es wird dann sehr, sehr sorgfältig gehalten. Also wenn technischer Fortschritt der Pacemaker ist, dann müssen wir auch gucken, dass dann andere Nutzungen sind. Das ist ja jetzt auch schon bei Milchprodukten so, dass Milch dann nicht mehr zum Verzehr genutzt wird, sondern zur Faserherstellung beispielsweise. In der bioökonomischen Applikation Textilherstellung neben anderen Möglichkeiten das Genom der Milchkühe so zu verändern, dass sie pharmazeutisch wertvolle Produkte bringen. Also meine Vermutung ist, gerade wegen des technischen Fortschritts werden wir nicht vom Tier loskommen, aber mehr tun, um das Tierwohl zu erhöhen gesellschaftlich.
Herr Scherling, wie ist die Position der Peter dazu?
Also wir sehen schon dieses Laborfleisch als Chance, um von dieser Tierwirtschaft wegzukommen, um auch Leid zu verringern, wäre es in dem Fall nur, weil man braucht ja die Stammzellen noch. Also geht es nicht ohne Tier. Aber es wäre eine Chance, um überhaupt erstmal den Konsum zu verringern und dann hin zu einer veganen Ernährung. Aber wir sprechen uns ja auch generell gegen Tierversuche aus. Und dementsprechend sehe ich den Weg, der gerade vorgeschlagen wurde, einen anderen gehen, also auch wirklich hin zu einer biologisch veganen Landwirtschaft. Das kann nur funktionieren mit Subventionieren oder halt politischen Schritten. Solche Umstellungen gab es in der Geschichte schon, wenn man mal dran denkt, also mit der Einführung des Autos, die Kutscher mussten sich damals auch umorientieren, um dann ja, weiter bestehen zu können. Mhm. Und es ist ein Weg, der gegangen werden muss.
Aber können Sie sich wirklich eine Welt ohne Nutztiere vorstellen?
Vorstellen, ja. An der Umsetzung, ich glaube, das werde ich persönlich nicht mehr erleben, aber es wäre schön, den Weg dahin zu begleiten.
Die Frage von meinem Schwiegersohn, der studiert Hortikultur, also Gartenbau, mit dem ich das mal diskutiert habe, fragte, was passiert mit all den Tieren, die leben? Die verwildern ja, werden die zu einer Gefahr wie der Fuchs und der Wolf.
Mein Schwiegersohn hat recht, weil die Tiere, die wir heute haben als Nutztiere, sind aus einem mehr als 2000-jährigen Koevolutionsprozess von Mensch und dieser Form von Nutztier entstanden und könnten in breiten Teilen von ihrer Ausstattung her, von ihren Verhaltensweisen her nicht einfach ausgewildert werden. Eben deshalb achte ich immer auf diesen Übergang und da ist ja hier auch Konsens, das wird 120, 200 Jahre dauern, bis das am Ende, wenn denn ein Konsens politisch bestehen würde,
funktioniert. Herrn Scherling drückt es noch.
Ja, das ist ja auch immer eine Frage nach Angebot und Nachfrage. Also wenn weniger Tierprodukte nachgefragt werden, dann werden auch weniger Tiere nachgezüchtet. Also in dem Fall diese Qualzuchttiere, die werden weniger nachgezüchtet. Das ist nicht, dass wir von heute auf morgen Fingerschnipp, alle sind vegan, stelle auf, Tiere raus, um das jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren. Das ist immer eine Vorstellung, mit der werden wir sehr oft konfrontiert. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess und dementsprechend wird es eher nicht so passieren.
Damit sind wir wieder bei dem langen Zeitraum von Herrn Gottwald. Ich denke, wir werden uns zu dem Thema vielleicht in dieser oder einer anderen Runde noch öfter sprechen. Wir sind heute am Ende dieser Sendung zum Thema Veganismus. Vielen Dank an unsere Studiogäste, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Scherling und Herr Gottwald. Vielen Dank auch an die Technik, an den Günther Bauer, der das Ganze wie immer gut im Griff hatte. Verantwortlich für die Sendung waren Wolfgang Göde und Günther Löffelmann. Und wenn Sie möchten, können Sie uns wiederhören am 1. März 2018, dann mit dem Thema künstliche Intelligenz. Danke und auf Wiederhören.